Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform auf Radio Free FM. Am Mikrofon Rainer Markus Walter und bei uns im Studio ist eine Frau, mit der ich zumindest zuletzt vor 8 Jahren genau hier in dieser Sendung über ihren damals ganz neuen Job als Museumsleiterin der Villa Roth in Burgrieden gesprochen haben. Eindringlich und hochkarätig hat sie in den Jahren seither bewiesen, dass ihr Kunstverständnis nicht nur sehr modern ist und auch um Ecken denken darf, sondern auch, dass sie mit ihrer freundlichen und sicheren Art einen vermeintlich im Nirgendwo befindlichen Platz so bespielt, wie es auch einer Metropole sehr gut zu Gesicht stehen würde. Das haben dann irgendwann auch die Ulmer Stadträte anscheinend bemerkt und sie im vergangenen Jahr Richtung Ulm gelockt. Und Stefanie Date ist diesem Ruf sogar tatsächlich gefolgt. Schade natürlich für Burgrieden, super für Ulm und wie es ihr selbst damit geht, was gerade ansteht und wohin diese Reise gehen könnte mit dem Ulmer Museumsquartier in der Neuen Mitte. Darüber möchten wir uns in der kommenden Stunde sehr gerne mit der Museumsdirektorin des Ulmer Museums unterhalten. Super herzlich willkommen. Hallo Stefanie.
Ja, schönen guten Tag.
Als wir das letzte Mal im Jahr 2009 genau hier gesprochen haben, warst du die Neue in der Villa Roth. Heute bist du die Neue im Ulmer Museum. Davor hattest du schon einige Stationen hinter dir gelassen. Ist es für dich wichtig, dass du dich regelmäßig an neuen Wirkungsstätten orientieren kannst oder passiert das bei dir einfach mal so, weil du ein Unruhiger gereist bist?
Ach, das kann man, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Aber das Interessante ist, dass ich tatsächlich sehr oft gefragt wurde, ob ich mir nicht für einen neuen Ort etwas Neues ausdenken könnte. Und es ist schon so, man hat Visionen, ich habe sehr viele Ideen, was man einem interessierten Publikum zeigen kann, was alles Kunst heute ist, was es für Themen gibt, die die Gesellschaft beschäftigen, die Künstler beschäftigen. Und ja, wenn man dann an einem Punkt angelangt ist, wo man denkt, so wie jetzt im Museum Villa Roth, man hat eigentlich sehr, sehr viel erreicht und die Frage dann auch auftaucht, kommt da noch mehr? Dann wird man schon mal hellhörig, wenn dann auch ein Anruf aus Ulm kommt.
Ja, mit dem höchsten Kirchturm der Welt und so, ne? Nein, aber tatsächlich, ging es dir dann irgendwann vielleicht auch mal so, dass du gedacht hast, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich anfange, mich zu wiederholen?
Die Angst habe ich Gott sei Dank nicht, weil ich immer noch, wie ich schon gesagt habe, so viele Ideen habe, was man alles machen kann in der Kunst. Mir ist ein großes Anliegen, das Vermitteln, einfach das andere Menschen, Neugierige begeistern für das, was mich begeistert an der Kunst. Und das hat viel mit den Themen zu tun, die wir behandeln, die man natürlich in so einem großen Haus wie dem Museum Ulm viel besser behandeln kann als in der Villa Roth. Wir haben einfach fantastische Sammlungsbestände, 40.000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte der Menschheit. Und man hat in Ulm natürlich eine Stadt mit einem viel größeren Publikum, mit mehr Einwohnern natürlich, mit einer heterogenen Gesellschaft, wo man einfach mit den Ideen, die man hat, ganz viele, viele neue Zielgruppen auch ansprechen kann. Und das macht es einfach so spannend hier.
Ja, man hört schon zwischen den Zeilen, du hast richtig Bock drauf, richtig Vorfreude auch auf das, was hier noch alles kommen könnte. Wir machen jetzt ein bisschen Musik und da möchte ich trotzdem noch mal ganz kurz zurück in die Vergangenheit gehen und ein bisschen aufzeichnen, was du eigentlich so bisher gemacht hast. Die Plattform auf der 102,6 MHz. Heute dreht sich alles um die Kunst und eine Frau, die den Dirigentenstab ab Anfang Dezember 2016 am Ulmer Museum in die Hand genommen hat, Frau Stefanie Date. Auch wenn sie gerne, auch wenn sie schon mal bei uns zu Gast war, und ich glaube auch gerne bei uns zu Gast war, es liegt lange zurück und ich würde jetzt ganz gern einfach nochmal deine Vita kurz beleuchten und so einen ganz kleinen Blick in die Vergangenheit richten. Kannst du uns mal so ganz kurz erzählen, was ging denn alles so voraus vor der Villa und wo kommst du eigentlich her und was hast du so getrieben, bevor du in Ulm gelandet bist?
Ja, ich glaube, wie man ganz gut hören kann, bin ich kein eingeborener Schwabe, sondern komme eigentlich aus Frankfurt, habe dann Kunstgeschichte, Philosophie und Völkerkunde mit Schwerpunkt Afrikanistik und Altamerikanistik studiert in Mainz, Bonn, Madrid und Zürich. Und bin dann sozusagen als Direktimport von Zürich, damals dann gleich mit einem Baby, mit fertiger Doktorarbeit, aufs Land nach Oberschwaben gezogen, in ein 100-Seelendorf zwischen Biberach und Bad Wurzach. Ja, und habe dann eigentlich erstmal Familienleben genossen, habe zwei Kinder, unser Sohn ist jetzt 18, unsere Tochter wird 16, die sind aus dem Gröbsten raus und habe nebenher eigentlich immer frei gearbeitet. Habe dann mit den Kunstvereinen in Ravensburg gegründet, habe viel auch Texte geschrieben für Künstlerkataloge und mein Mann unterstützt, der international bildender Künstler ist und weltweit unterwegs ist. Und das hat sich dann irgendwie alles immer so gefügt. Ich bekam dann den Ruf nach Burgrieden an die Villa Roth. Da wurde ich dann mal gebeten, ein Konzept zu entwickeln, wie man dieses Haus sozusagen vor dem Ruin retten kann. Und das war der Beginn einer neunjährigen Aufbauarbeit, die, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Und von da aus bin ich jetzt hier nach Ulm sozusagen herübergeschwappt über die Donau und ja, bringe mich jetzt hier auch mit Herzblut und der ganzen Leidenschaft, die ich so für die Kunst verspüre, hier mit ein.
Wenn man jetzt eben gerade so gehört hat, was du so gemacht hast, du bist jetzt ja im, ich sag's mal, musealen Bereich gelandet, also eigentlich im nicht kommerziellen, also in der reinen Ausstellungsgeschichte. Hat es dich nie am Anfang gereizt, in diesen, ich nenne es jetzt mal, Kunstzirkus zu gehen, in dem ja auch richtig viel Geld verdient wird?
Das ist eine gute Frage. Ich habe während meiner Promotion in Zürich in Galerien gearbeitet, kenne durch meinen Mann sehr genau den weltweiten Kunstmarkt und bin nie dieser Verführung unterlegen, eine Galerie zu eröffnen, weil der Kunstmarkt so ein hartes Pflaster ist und das ist eine Schlangengrube, in der man nicht freiwillig arbeiten möchte und vor allem nicht, wenn man wirklich auch diesen finanziellen Druck einfach verspürt. Wenn man einfach verkaufen oder ja Kunst in Kommissionen nehmen muss, verkaufen muss, Ausstellungen machen muss und immer einfach dieses Damoklesschwert im Nacken hat, dass man einfach, wenn man auch an einer Messe beteiligt und einen Messestand bezahlen muss, auch innerhalb von einer Woche im Ruin sein kann. Das reizt mich nicht, sondern mich reizt eigentlich das Vermitteln von Inhalten, das, was Künstler beschäftigt. Und das kann ich im Museum natürlich viel besser machen als in der Galerie.
Ja, und so bist du dann nach dem Kunstverein Ravensburg was, ne? Bist du ja dann in der Villa Roth in Burgrieden gelandet. Burgrieden ist jetzt nicht wirklich das, was man eine Kunstmetropole nennt. Dennoch hat deine Arbeit wahnsinnig Früchte getragen, denn dank deiner sehr kreativen Ausstellungskonzepte ist der Name der Villa Roth in den vergangenen Jahren weit über den Kreis Biberach hinausgedrungen, Kreis Laupheim-Biberach. Wenn du jetzt und heute an diese, wenn du jetzt heute an diese 9 Jahre zurückdenkst, wie würdest du sie überschreiben?
Wie würde ich diese 9 Jahre überschreiben? Mit Leidenschaft, ganz viel Spaß, einem innovativen Geist, der getragen wird von Chefs, von einem Stiftungsvorstand, ganz vielen Mitstreitern, ja, mit einfach einem Flow, in dem man drin ist, wenn das, was man sich vorstellt, was man sich ausmalt, wenn das wirklich aufgeht. Das ist das, was mich mit der Villa Roth verbindet. Und natürlich auch ein Ausprobieren, ob diese unkonventionellen Ausstellungsthemen, die wir behandelt haben, tatsächlich auch ein breites Publikum abholt. Und das ist aufgegangen, die Rechnung.
Ich kann mich noch erinnern, es war, glaube ich, ziemlich am Anfang, wenn nicht sogar die erste, das bin mir nicht mehr sicher, da hast du dir damals die Buden ausgesucht. Völlig verrückt, ja. Wie kommt eine Museumsleiterin dazu, so etwas Profanes, in Anführungszeichen, ins Museum zu schleppen? Und es hat wahnsinnig gut funktioniert. In der Zeit, in der du die Ausstellung gemacht hast, gab es ja wirklich sehr viele ausgeflippte, tolle, spannende Sachen. Ist dir da irgendwie eine Ausstellung ganz besonders in Erinnerung geblieben?
Also eine meiner sicher Lieblingsausstellungen, die wir konzipiert haben, war die Ausstellung über das Tätowieren, also Tattoo in der zeitgenössischen Kunst, die uns ins Heute-Journal gebracht hat. Das ist immer so einer der stillen Medienwünsche, die man so mit sich herumträgt, wenn man junger Kunsthistoriker ist. Eine, die erfolgreichste war, die einen Reingewinn im vierstelligen Bereich, im hohen vierstelligen Bereich erzielt hat, war die Ausstellung zu den Schuhen, zum Schuhdesign und zu den Schuhen in der Kunst. Und da gibt es eigentlich vieles, aber die Tattoo-Ausstellung war schon eine meiner Lieblingsausstellungen, ja, weil man da eben auch dann bei so einem Thema einen Bogen spannen kann zur Ethnologie, zur Kulturgeschichte der Menschheit. Ja, einfach einen Bereich auch abdecken kann oder Leute erreichen kann, ein Zielpublikum, die überhaupt gar nie in ihrem Leben vielleicht ins Museum gehen würden.
Das wollte ich gerade nachfragen, wie war das denn damals? Du hast dir dieses Thema Tattoo rausgenommen und da tatsächlich nicht eine, wie ich finde, auch, es waren eigentlich alle, die waren alle cool, aber eine tolle Ausstellung draus gemacht. Sind da denn tatsächlich auch Leute aus der Tattoo-Szene gekommen, um sich das mal anzugucken?
Ja, ganz selbstverständlich. Ja? Genauso wie bei der Budenausstellung. Ja, da standen ja an der Vernissage 250 junge Menschen da, die alle in irgendwelchen Buden organisiert sind und die erstmal gar nicht wussten, wie benimmt man sich denn im Museum? Muss ich da jetzt bezahlen an der Vernissage oder wie geht das? Mhm. Und ähnlich war das mit der Tattoo-Ausstellung auch. Das hat mir einfach große Freude gemacht. Das hat sicherlich den einen oder anderen Anwohner in Rot etwas mit Sorge erfüllt, wenn da dann irgendwelche Harley-Davidson hochgefahren sind vor unser Haus. Aber es hat mich einfach unglaublich gefreut, weil für mich eben ein Museum nicht ein Ort ist für ein Bildungsbürgertum, sondern ein Ort ist, an dem man unglaublich spannende Dinge sehen kann, an dem man einen Blick auf die Welt bekommt, den man eben im Alltag nicht bekommt. Und deswegen freut mich das immer, wenn ein absolut nicht Bildungsbürgertum oder nicht kulturaffines Publikum in ein Museum geht.
Und was deine Ausstellung auch immer ausgezeichnet hat, was mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, war, dass da immer irgendwo ein Augenzwinkern dabei war. Also, dass du auch den Humor in der Kunst nicht vergessen hast. Ist der dir sehr wichtig?
Ich finde, das Leben ist viel zu kurz, um irgendwie griesgrämig und kritisch durch die Welt zu laufen. Natürlich, man muss immer kritisch sein, das ist ganz klar. Auch die Kunst tut das. Künstler werfen einen differenzierten, positiv und auch negativen Blick auf unsere Welt. Aber ich finde, um Menschen zu begeistern, muss es einen berühren. Und berühren kann man jemanden über positive, auch über negative Empfindungen, aber das Positive ist einfach schon das, was meinem Naturell entspricht. Ich bin einfach ein unglaublich lebenslustiger Mensch.
Das ist doch schön, ja. Und es ist wahrscheinlich zunächst auch mal eigentlich immer so der leichtere Ansatz für jemanden, wie du jetzt gerade gesagt hast, der mit Kunst eigentlich normalerweise nicht viel zu tun hat oder gar nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen soll, wenn er mal lächeln darf. Wenn er mal was lustig finden darf. Das heißt ja nicht, dass er im nächsten Raum im nächsten Raum das Lächeln nicht auch mal wieder gefrieren darf. Ne?
So
das,
ist es.
Was ja bei euch auch, wenn man, ich denke an die Geschichte, ich habe mich nicht getraut, ich habe es nicht getan, aber ein paar Freunde haben es getan, sich in diesen Kanal zu legen, in dem man dann quasi das Gefühl hat, dass man jetzt gerade vielleicht
in der Duftausstellung.
In der Duftausstellung, ja. Dass man da jetzt irgendwo hingeht, wo man nie mehr zurückkommt.
Ja, also ich glaube, das Spannende ist ja, wenn man sich eines Themas annimmt, dass jedes Thema, egal welches, immer ganz viele Facetten hat. Und das ist, finde ich, eine große Chance in der Kunst, wenn man das schafft, eben diese verschiedenen Facetten über Kunstwerke abzubilden, dann hat man eben Humoriges, man hat Nachdenkliches, man hat Gruseliges, man hat Ekliges und ja, wie das ganze Leben eben auch.
Ist es sehr schwer gefallen, von der Villa Roth zu gehen?
In den ersten Verhandlungsrunden, in den nicht öffentlichen mit dem Gemeinderat, habe ich gezweifelt, muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich die Richtige bin für Ulm. Das heißt, ob die Ulmer sich wirklich bewusst sind, wer ich bin. Und als ich dann aber den Schritt gegangen bin, ist mir es gar nicht mehr schwer gefallen, weil ich jemand bin, der sehr, sehr schnell in eine neue Aufgabe reinfindet. Ich kann mich sehr schnell in was Neues hineinleben. Und heute bin ich unglaublich froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, in das Bewerbungsverfahren einzusteigen, weil einfach so immer das Museum Ulm, das heißt nicht Ulmer Museum, das Museum Ulm,
sag ich auch mal falsch in dem Fall,
völlig neue Möglichkeiten eröffnet.
Jetzt hast du mir ein wunderbares Stichwort gegeben. Wir machen jetzt nochmal Musik und dann reden wir genau über den Zeitpunkt, als du dann nach Ulm gekommen bist. Die Plattform auf Radio Free FM mit ihren thematischen Ausstellungen rund um die Fleischeslust, den Glauben, verführerischen Düften oder der dunklen Seite des Mondes hat sie in der Villa Roth eine innovative Idee zur unterhaltsamen Ausstellung in die Tat umgesetzt. Stefanie Date, seit Anfang Dezember vergangenen Jahres die Museumsleiterin des Vielspartenhauses in Ulms neuer alter Mitte, ist heute zu Gast bei uns im Studio. Wir haben zuletzt über die vergangenen Vergangenheit in Burgrieden gesprochen. Jetzt gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Da wollen wir nämlich hin. Eines schönen Tages hat dann irgendjemand an deine Tür geklopft und zu dir gesagt, wir hätten da so ein problematisches Museum in Ulm und da geht irgendwie nichts weiter. Hätten Sie nicht Lust, sich diesen schlecht sitzenden Schuh anzuziehen? Oder wie war es wirklich?
Das war in der Tat so. Es rief einer der sicherlich bekanntesten und versiertesten Kultur-Headhunter an und fragte mich so an einem sonnigen Vormittag im Juni, ob er sich mit mir über Ulm unterhalten könnte. Und er sagte, ja, unterhalten können wir uns schon über Ulm. Da gibt es ganz viel. Und dann haben wir uns sehr lange unterhalten.
Okay. Und wusstest du viel über das Museum? Oder war das für dich eher so eine große Unbekannte und bist dann eher erschrocken, als du mal die Presse nachgelesen hast der letzten Jahre?
Also ich bin nicht so schnell zu erschrecken. Das ist das Gute vielleicht an dem Ganzen. Ich bin einfach ein grundauf positiver Mensch und nehme oft einfach Gegebenheiten und Rahmenbedingungen zur Kenntnis und versuche das Beste draus zu machen. Nicht, dass das jetzt unkritisch sein soll, aber es war so, wie es sicherlich vielen aus der nahen Ferne auch ging oder auch geht, dass man eben sehr viel Informationen secondhand zugetragen bekommen hatte. Ich habe natürlich immer wieder gehört von dem einen oder der anderen, was sich alles hier so in Ulm im Museum ereignet oder nicht ereignet, was da schiefläuft oder ja, einfach wie die Verhältnisse sind. Aber das waren eben sehr subjektive Aussagen. Ganz klar, in welcher Richtung auch gefärbt und man muss sich dann ein eigenes Bild machen. Und ich bin jemand, ich versuche sehr unvoreingenommen auf etwas Neues zuzugehen und mir mein eigenes Bild zu machen. Also sehr genau erstmal hinzuschauen, warum ist etwas wie, warum gibt es da Unstimmigkeiten in einem Team, warum sind bauliche Situationen so, warum. Und dann muss man einfach gucken, wie führt man das zu einem. Ja, auf einen guten Weg.
Also du hast dir das angeschaut, mit sicherlich sehr genau. Was war denn letztendlich der ausschlaggebende Punkt, warum du dann gesagt hast, ja, ich mache das?
Weil ich ein sehr gutes Gespräch mit dem Team hatte auch. Und ich habe versucht, zunächst mal mit wichtigen Personen zu sprechen. Meine erste Ansprechpartnerin war unsere Kulturbürgermeisterin Frau Mann, weil mir ganz wichtig war, dass ich mich mit ihr verstehe. Mhm. Das ist grundlegend wichtige Basis, dass man an einem Strang zieht. Dann habe ich das Gespräch mit dem Team gesucht, was sehr positiv war. Und das war eigentlich so der Auslöser, wo ich dachte, wenn die mich wollen, dann können wir was gemeinsam bewegen. Weil wenn man in ein Team als Externer neu hineinkommt, das seit weit über 10, 15 zum Teil noch länger besteht, wenn man da reinkommt und die wollen einen nicht, dann hat man nach einem Tag schon verloren. Das heißt, es musste klar sein, dass wir einfach zusammenpassen. Und das war der Auslöser, warum ich dann gesagt habe, wir versuchen das zusammen.
Gut angefühlt. Dann
genau,
so.
Hat sich sehr gut angefühlt.
Richtig angefühlt. Ja. So. Tatsächlich war das Museum in den vergangenen Jahren, da brauchen wir gar nicht drüber reden, wenn man hier in Ulm gelebt hat und was mitbekommen, stets ein Thema, auch natürlich im Gemeinderat, der hier ja auch für die Finanzierung und für den Background verantwortlich ist. Das hat sich jetzt, glaube ich, schon auch wieder alles ein bisschen beruhigt. Man hört eigentlich da nichts Negatives mehr. Eine Frage, die musst du mir nicht beantworten, aber ich möchte sie dir gern stellen. Wie stark kommst du dir heute noch unter Beobachtung vor nach dem ersten halben Jahr?
Ja, schon immer noch sehr stark. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das mag jetzt arrogant klingen, ist es aber nicht, das stört mich nicht. Mhm. Also es interessiert mich auch nicht wirklich. Es ist natürlich wichtig, klar, wir stehen unter Beobachtung, das gesamte Team. Aber ich glaube einfach daran, dass man auch, sagen wir mal, Kritiker oder die einfach einen dann beäugen, dass man die mitnehmen kann, wenn man es schafft, sie auf ihrer Augenhöhe abzuholen. Und es irritiert mich nicht, wenn ich in öffentlicher Beobachtung oder unter öffentlicher Beobachtung stehe.
Gut, also bis jetzt scheint es ja auch gut zu laufen. Ja, vielleicht ist es ja sogar genau das Richtige. Also wenn man seinen Job dann gut macht, dann können sie einem ruhig auf die Finger gucken, oder?
Ja, ich meine, es war natürlich jetzt schon sehr wichtig, vor 10 Tagen zwei gute Ausstellungseröffnungen hinzulegen. Das ist natürlich schon eine Hypothek, die wir da oder ich mit den Kollegen die letzten 5, 6 Monate mit mir herumgetragen habe. Einfach das, was wir da was ich auch angekündigt habe letztes Jahr im Sommer, was ich gerne machen würde mit den Kollegen im Hause, das auch durchzuziehen und auch gegen vielleicht das ein oder die ein oder andere kritische Stimme mit Erfolg durchzuziehen. Und das ist natürlich das Schönste, was einem passieren kann, wenn man zwei Ausstellungen sich ausdenkt, in Windeseile, die ja innerhalb von 4 Monaten entstanden sind, weil es ja kein wirklich
den Vorlauf nicht gab.
Durchdekliniertes Ausstellungsprogramm gab, wenn das dann hinhaut und alle mitziehen und das ein Riesenkraftakt ist für das ganze Team und es wird ein Erfolg und die Presse und die Öffentlichkeit sind begeistert und positiv gestimmt, das ist natürlich das Schönste, was einem als Startkapital mitgegeben werden kann.
Aber natürlich auch so, ab jetzt muss es immer so sein, ne? Hast du schon verstanden?
Klar, aber das wird nicht immer so sein. Nein. Das ist ganz logisch. Aber es ist auf jeden Fall das Zeichen, ein Zeichen, was wir versucht haben zu setzen. Wir wollen ein junges Publikum abholen. Wir wollen versuchen, das Haus als Ganzes zu denken, die einzelnen Dauerausstellungsbereiche auch mit den Wechselausstellungsbereichen zu verknüpfen, einfach Themen anzuschauen, die sowieso sowohl das Mittelalter beschäftigen oder betreffen, als eben auch die zeitgenössische Kunst. Und Kunst ist immer eine Aneignung und Interpretation von Welt. Und Kunst war immer gegenwärtig. Egal ob im Mittelalter oder heute. Und das aufzuzeigen, das ist das, was wir jetzt versuchen, schon mit der ersten Ausstellung.
Ja, und ihr habt ja wirklich ein großes Haus, das sehr facettenreich ist. Gehe ich nochmal ganz kurz zurück am Anfang. Du bist also da, du hast die Tür aufgemacht, hast deinen ersten Arbeitstag gehabt. 6 Monate ist das jetzt ungefähr her, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was waren denn so deine ersten Amtshandlungen?
Die erste Amtshandlung, ja, also das Amtshandlung. Ich habe als erstes das mit der ersten Teamsitzung das Team darauf hingewiesen, dass wir als erstes ein Mission Statement, also ein Leitbild brauchen. Erstmal zu definieren, wer sind wir denn überhaupt? Wo wollen wir hin? Was ist denn das Ulmer Museum oder Museum Ulm? Denn das ist ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht klar. Ist es jetzt ein Stadtmuseum? Ist es ein Heimatmuseum?
Ist die Villa Kunterbund?
Ist es ein Kunstmuseum? Sind es die versammelten Hüttenwerke? Was ist es denn? Ja. Und das war für mich das Allerwichtigste, als allererstes, als Grundlage unserer Arbeit, auch der programmatischen Arbeit, mit den Kollegen gemeinsam mich hinzusetzen. Und jeder Einzelne sollte aufschreiben, was ihm an dem Haus wichtig ist und was das Museum für ihn ist, zu überlegen, wer sind wir.
Okay.
Das war der erste wichtige Schritt.
Wow, gute Idee. Ich glaube, das ist mal nicht schlecht, wenn man zumindest mal weiß, wer man sein möchte oder was man zumindest im Moment ist. Das Haus ist ja riesig, also ich kennst auch und war schon oft dort. Hast du dich mal verlaufen am Anfang?
Ja.
Also mir ist das nämlich auch schon passiert.
Ja, also da gibt es so ein paar Treppenhäuser, in die man normalerweise im alltäglichen Rundgang nicht unbedingt hinkommt. Also da war es dann schon so, dass ich manchmal überlegen musste, in welche Etage will ich denn jetzt, um wo hinzukommen. Das ist das, was natürlich am Anfang Kopfzerbrechen macht, auch sicherlich den Besuchern Kopfzerbrechen macht, woran wir auch jetzt arbeiten, ein neues Leitsystem zu entwickeln.
Okay.
Aber was auch das ist, was Spaß macht. Man kann das Haus entdecken und an Orte kommen, an denen man noch nie war oder vielleicht vor 10 Jahren das letzte Mal. Und das ist ja das, was die aktuelle Ausstellung auch ein bisschen bewirken soll. Ja, und mittlerweile verlaufe ich mich nicht mehr. Ich weiß sogar, wo ich im Lift drücken muss, um auf welche Halbetage rauszukommen.
Das ist nämlich auch, der Lift ist auch speziell. Ja, das ist allerdings richtig. Ja, seit 20.05. laufen jetzt die ersten komplett unter deiner Leitung und deiner Handschrift entstandenen Ausstellungen. Beide tragen sie, wie gesagt, die Handschrift der Stefanie Dath, die man kennt, nämlich thematisch kuratierte und mit einem guten Schuss Ironie, Humor und trotzdem mit einer gewissen Ernsthaftigkeit versehene Ausstellung. Und über diese beiden Ausstellungen möchte ich nach der nächsten Musik mit dir reden. Heute bei uns in der Plattform zu Gast ist Stefanie Dath. Sie ist die neue Direktorin des Museum Ulm. Jetzt habe ich es richtig rumgesagt, gell? Bis jetzt hatten wir über die Vergangenheit gesprochen. Jetzt switchen wir einfach mal in die Gegenwart und zwar zum ersten komplett selbstverantwortlichen Ausstellungsduo, das wir bereits am Rande jetzt schon angesprochen haben. Einmal einer Walt Disney Show, nämlich Fantasien werden niemals alt, in der ihr die Arbeiten Disneys teilweise älteren Originalen gegenüberstellt und dann die Neuentdeckung der Wunderkammer, nämlich Erwarten Sie Wunder. Fangen wir doch mal mit den Wundern an, die du anscheinend jetzt auch hier bewirken musst. Was gibt's denn da zu entdecken, beziehungsweise was habt ihr zunächst vorgefunden, mit dem man Wunder bewirken kann?
Ja, der Ausstellungstitel, der wird ja sehr gerne in der Öffentlichkeit und in den Medien hoch und runter durchinterpretiert. Ist natürlich auch wieder ein Ausstellungstitel mit einem Augenzwinkern. Mhm. Man kann keine Wunder bewirken, aber vielleicht ja doch, das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall bezieht sich die Ausstellung ja zunächst mal nicht auf das, was wir heutzutage als Wunder bezeichnen würden, also religiösen, weiß ich nicht, Erscheinungen von irgendwelchen Marien oder Lourdes oder was auch immer, sondern es geht eigentlich um den mittelalterlichen Begriff des Wunders. Das sind eigentlich die faszinierenden Dinge dieser Welt, die der Mensch ab der Renaissance, ab der Neuzeit und dann im Barock gesammelt hat. Und diese Sammlungen, die höfisch waren, die sich im Bürger eigentlich gar nicht leisten konnte, sind was ganz Besonderes und sind die Keimzellen unserer Museen. Und wir haben eben im Museum Ulm auch eine Kunst- und Wunderkammer aus dem 17. Jahrhundert. Und das ist einer dieser großen Schätze, die wir haben im Haus, wo ich aber manchmal den Eindruck habe, das ist auch niemandem mehr so richtig bewusst, was wir in diesem Hause wirklich an einmaligen Stücken haben. Und diese Kunst- und Wunderkammer, von einem Kaufmann 1653 begonnen, ist einfach das Kernstück für mich meiner künstlerischen oder meiner kuratorischen Arbeit. Und es war mein großer Wunsch, als ich jetzt hierher gekommen bin, dass wir diese Kunst- und Wunderkammer neu inszenieren. Die steht seit knapp 30 Jahren, oder waren die Dinge seit knapp 30 Jahren am selben Ort, eigentlich mehr nüchtern hingestellt.
Todlangweilig.
Also ja, halt nüchtern hingestellt, aber nicht wirklich eigentlich mit dieser Magie und dieser Aura, in der man sich eben im 17. Jahrhundert eine solche Kunst- und Wunderkammer zusammengestellt hat. Das war damals Naturalien, weiß ich nicht, ein Narwalzahn oder irgendwelche exotischen Dinge von irgendwelchen Südsee-Indianern, afrikanische Gewänder. Die haben die Menschen damals ja in ihrem täglichen Umfeld nicht gekannt. Das war für die faszinierend. Und diese Kunst- und Wunderkammer haben wir neu inszeniert, an einem neuen Ort, wirklich auch in einem schönen mit Renaissance-Stuck und Renaissance-Möbeln dann entsprechend ausgestatteten Raum. Und das war für mich der Ansatzpunkt, zu sagen, wir haben heute auch Künstler, die sich mit Kunst- und Wunderkammern beschäftigen, mit Kuriositäten und Künstler und Kunst, die einfach neugierig ist, spannend ist und sich selbst erklärt, wo man einfach davor stehen kann und staunen kann. Mhm. Und das war der Wunsch, das zu verknüpfen. Also wir haben eine Wechselausstellung konzipiert, in der man interaktive Kunst vorfindet, wo es um Natur geht, wo man plötzlich akustische Reize empfindet, wo man nicht weiß, wo die herkommen, wo man auch dann aufgerufen ist, durchs ganze Haus zu gehen, zum Beispiel die Kapelle zu entdecken. Und da kann man dann einen automatischen Messdiener beim Glöckchenklingeln in Bewegung setzen und solche okay. Geschichten. Also zu versuchen, das Faszinierende des Barocken zu transportieren in die Gegenwart.
Okay, ja, es klingt sehr spannend und tatsächlich war einmal in dieser Wunderkammer und es ging mir, wie mein Einwurf war, ich fand es eigentlich da zu dem Zeitpunkt todlangweilig. Ich dachte mir, was soll das eigentlich alles hier? Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, wenn man so verrückte Sachen jetzt zum Leben erweckt, ja, nochmal zurückholt, dass das natürlich schon vielleicht auch den Blick nochmal öffnet. Wie hat jemand vor ein paar hundert Jahren denn so etwas empfunden?
Ja. Genau, und das
oder
ist,
vielleicht gibt es ja auch Dinge, die wir heute so empfinden, die in 200 Jahren jemand sagt, was, 3D-Brille fand der aufregend?
Ja, oder wir haben in der Ausstellung ganz bewusst nicht nur Kunstwerke, also in der zeitgenössischen Kunstausstellung, nicht nur Kunstwerke, sondern zum Beispiel eine Original-Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, das Ding hat Weltgeschichte.
Wo habt ihr die denn hergetan?
Ja, alles meine privaten Quellen, die ich habe.
Okay.
Ich hatte ja nicht viel Zeit
vielleicht
und auch nicht viel Geld.
Vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, die jetzt nicht sofort wissen, von was wir reden. Eine Enigma ist eine Verschlüsselungsmaschine aus dem Zweiten
Weltkrieg, die letztendlich den Krieg entschieden hat, wenn man so will. Toller Film, The Imitation Game, kann man jedem einfach, auch jedem Hörer empfehlen, den sich anzuschauen. Also das sind Stücke, da werden vielleicht auch dann mal in 5, 6, 7 Generationen die Menschen drüber lächeln. Aber heute ist es einfach ein Stück, was wesentlich ein Teil des 20. Jahr, der Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Und das sind Dinge, die wir einfach auch zeigen.
Ja, es gibt natürlich auch Popkultur, die Welt in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts geprägt hat oder sogar ein bisschen mehr als die zweite Hälfte. Das ist zum Beispiel die von Walt Disney gewesen, der unseren Blick auf das Comic eigentlich stark geprägt hat und bis heute eigentlich prägt. Darüber gibt's die zweite Ausstellung im Haus. Wie dürfen wir uns das denn vorstellen?
Das ist eine kleine Ausstellung, mit der wir einen Bereich wieder eröffnet haben, der lange jetzt die letzten Jahre als Notdepot genutzt wurde und ich das sehr schade fand, weil wir einfach doch spannende Gebäude haben und wir haben mit dieser Disney-Ausstellung eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits nach außen gezeigt, wir wollen wieder uns den grafischen Künsten widmen. Wir haben ja einen sehr umfangreichen Sammlungsbestand mit grafischer Kunst, also alles, was Zeichnung ist, Druckgrafik und so weiter, Papier, was Papierkunst ist. Und andererseits wollen wir ein junges Publikum ansprechen, obwohl Disney, das ist nicht immer nur ein junges Publikum, sondern da kommen sehr viele auch so in unserer Altersklasse. Und das waren so diese zwei Fliegen mit einer Klappe, die ich schlagen wollte. Es ist eine kleine Kabinettausstellung mit zwei Teilen. In einer Etage des einen Gebäudes geht es um die Filme, also die frühen Filme und vor allem Walt Disneys Inspiration in der deutschen Märchenbuchillustration. Das weiß nämlich keiner so richtig, dass Walt Disney deutsche Märchenbuchillustratoren und Karikaturisten sehr verehrt hat und zum Teil wirklich die Ideen kopiert hat. Und eine Etage widmet sich dem Comic als Merchandise-Instrument. Die Mickey Maus ist als Comicfigur wirklich als Marketing-Idee entstanden.
Okay.
Und das ist, glaube ich, ganz interessant, um mal einen ganz anderen Aspekt von Walt Disney auch zu erleben und einen anderen Bereich auch der Kunst einzutauchen. Walt Disney ist nicht nur Populärkultur, sondern wurzelt in der Kunstgeschichte.
Okay, ja, spannend. Das ist wieder typisch für dich, ne? So solche Dinge dann herauszukitzeln. Aber witzig, wie du das gerade gesagt hast mit Walt Disney, fiel mir natürlich sofort das Schloss Neuschwanstein ein, das ja eigentlich über den Umweg von Walt Disney wieder zu einem Markenzeichen geworden ist, das wir heute an jedem Filmanfang von Walt Disney sehen, mit den schönen Sternen drumherum. Und das ist ein Vorbild ja im Bayerischen steht, ne?
Ja, und das ist genau der Punkt. Walt Disney war wirklich in den 30er Jahren, Mitte der 30er Jahre intensiv in Deutschland, hat deutsche Märchenbücher gekauft, hat eine riesen Bibliothek, hat sich auch die interessantesten Künstler aus Europa rübergeholt in die USA, die wichtigsten Zeichner, und hat bis in die 60er Jahre immer Heinrich Kley, das ist Zeitgenosse von Wilhelm Busch, als sein großes Vorbild auch bezeichnet.
Das ist ja sehr spannend. Also das gibt's dann in dieser zweiteiligen, über zwei Etagen gehenden Ausstellung zu sehen. Und parallel ist natürlich in dem Mehrspartenhaus immer jetzt aktuell, glaube ich, die Sammlung Kurt Fried auch wieder gehängt.
Die ist ja immer gehängt, die wird immer in wesentlichen Teilen gezeigt. Auch da werden wir mit dieser Sammlung vermehrt arbeiten und immer wieder auch Dinge, die man vermeintlich kennt, wieder rausholen aus den Depots und einfach versuchen, diese Sammlung insgesamt spannend und am Leben zu erhalten. Also immer wieder zu wechseln.
Das ist ja auch eine irre Sammlung, also das muss man mal ganz klar sagen. Da ist einiges im Keller und damit kann man jetzt oder kannst du jetzt auch spielen.
Genau, das ist eine fantastische Sammlung, die wirklich jeden Kunstkenner, den ich jetzt schon durch meine persönlichen Kontakte ins Haus gelockt habe, wirklich zu staunen.
Ein weiterer Bestandteil des Museums ist ja diese urzeitliche Ausstellung. Die ist jetzt nun mal auch rund um den Löwenmenschen da mit reingepackt. Etwas, was ja viele lokalpolitisch engagierte Menschen gerne viel stärker präsentiert sehen wollen. Wie schwer ist es, in einem Kunstmuseum eine solche archäologische Sammlung oder Kleinod einzubauen? Eine Herausforderung für dich, auch mal thematisch mit einer Schau in die Richtung zu gehen?
Ja, also das ist ganz klar ein wesentlicher Teil auch unseres Sammlungsbestandes, die Archäologie. Und gerade Ende diesen Jahres macht mein Kollege, der verantwortliche Archäologe, eine Ausstellung zu den Trassengrabungen. Jeder ist mal die Autobahn Richtung Stuttgart gefahren, hat sich gewundert, was da so in den letzten Jahren so für weiße Zelte rechts und links der Autobahn stehen. Das waren Ausgrabungen. Und darüber wird es eine Ausstellung geben, finde ich total spannend, weil keiner eigentlich weiß, was haben die denn da gefunden. Und die Archäologie ist was ganz wesentlich ist und vor allem unser Löwenmensch, mit dem wir ja dann nun in 6 Wochen, so Gott will, das Welterbe bekommen mit den Fundstätten hier. Der Löwenmensch ist das größte eiszeitliche Kunstwerk der Menschheit und steht an der Schnittstelle zum freien Kunstwerk. Also es ist ein Kultobjekt, aber eigentlich ein Kunstwerk. Und deswegen ist es nur gut und billig, dass man diesen Teil der Archäologie mit solchen Stücken eben in einem Kunstmuseum auch zeigt.
Ja, Okay, jetzt haben wir das Haus rundum mal beschrieben. Ich würde sagen, jetzt machen wir einmal Musik. Wir sind auch schon im letzten Viertel der Sendung angekommen und dann würde ich gerne noch ein bisschen über die Zukunft mit dir reden. Ja, heute bei uns in der Plattform ist Stefanie Date. Wir sind schon in der letzten Runde angekommen. Ihres Zeichens die Direktorin des Museum Ulm. Das seit Anfang des Jahres hat sie diesen Job jetzt innegehabt. Da haben wir einiges über die aktuellen Ausstellungen gehört. Jetzt wagen wir doch mal so einen ganz kleinen Blick noch in die Zukunft. Ich weiß, das ist immer schwer, sowas zu machen, aber deswegen nichtsdestotrotz möchte ich es mal anreißen. Wie sieht's denn aktuell mit den Plänen aus zur baulichen Veränderung aus? Da war mal wahnsinnig oft die Rede davon. Das ging durch die Presse. Da hat man hin und her. Tatsächlich war davon in den vergangenen Jahren immer wieder zu lesen, immer die Rede passiert. Ist eigentlich gar nichts. Wie ist denn das? Ist das noch immer ein Thema? Ist das ein Thema, was an dich auch herangetragen wurde?
Das ist ein ganz, ganz wesentliches und wichtiges Thema. Vor allem ein zentrales Thema, was uns gerade intensiv beschäftigt, ist die Frage eines zentralen Kunstdepots oder überhaupt unsere Depotsituation. Das war einer der Punkte, der mich am meisten am Schluss dann zum Lachen bewogen hat, als ich letztes Jahr das erste Mal bewusst durch alle Räume, vor allem die nicht öffentlichen Räume des Museums gelaufen bin und alles gezeigt bekam von den Kollegen. Es hat mich zum Lachen bewegt, letztendlich unter was für prekären Verhältnissen wir zum Teil Kunst lagern. Ist einfach der Situation geschuldet. Wir haben zu wenig Lagerfläche und brauchen jetzt dringend, vor allem konservatorisch, gute klimatisierte Räume, um erstmal die Kunst zu sichern. Und der nächste Schritt ist dann zu überlegen, wie können wir das Gebäude baulich verändern? Und da gibt es eigentlich nur einen einzigen Punkt, das ist die Eingangssituation zu verändern, weil das Museum findet niemand.
Okay.
Der es nicht kennt.
Ja,
und niemand erfasst die Größe von außen, weil es einfach ein Konglomerat, ein Organismus ist aus lauter denkmalgeschützten Gebäuden. Von außen nicht erkennbar, wie groß es ist. Und diese zwei Punkte, Kunstdepot und dann eben die Frage, wie wir mit der baulichen Situation im Eingangsbereich umgehen, das ist das, was mich zentral beschäftigt.
Okay, also da arbeitet es, das ist nicht vom Tisch, sondern im Gegenteil.
Da arbeitet es überall, auch auf der kommunalen Ebene.
Okay. Ja, das ist sicher eine große Herausforderung. Ich denke mal, ich weiß es jetzt gar nicht 100%, aber Großteil der Gebäude steht wahrscheinlich unter Denkmalschutz, oder?
Das ist der Knackpunkt am Ganzen. Wir können eben nicht so agieren, wie wir es gerne hätten, auch was die Barrierefreiheit anbelangt. Es wird einfach immer Gebäudeteile geben, die werden nicht komplett barrierefrei sein, weil sie einfach hochgradig denkmalgeschützt sind. Auf der anderen Seite ist das ja unser Kapital auch. Also wo hat man denn schon ein Museum, in dem man eben die Spätgotik und die Renaissance in einem Renaissance-Gebäude zeigen kann? Das ist fantastisch. Oder die Kunst des 20. Jahrhunderts in einem Gebäude aus dem 20. Jahrhundert. Und auf der anderen Seite gibt es eben eigentlich ein Gebäude, das ist genau das Marktplatz Nummer 9, in dem sich eben unser Eingang befindet. Das kann man erneuern und da werde ich doch auch intensiv dahinter sein.
Also dieser Frontbereich ist jetzt nicht denkmalgeschützt.
Ja, also das Gebäude, was unseren Eingangsbereich beherbergt, das ist das einzige Gebäude, was ich komplett erneuern könnte.
Oh, okay, gut. Das eröffnet natürlich Perspektiven und fordert Ideen. Mal gespannt, was ihr da so macht, was da in den nächsten Jahren an Ideen aufpoppen wird. Aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Und wenn du jetzt so tolle Leute auch um dich rum hast, dann sollen die mal richtig tolle Ausstellungen konzipieren und kuratieren und du machst dir deinen Kopf um.
Ich kämpfe für das große Ganze und bin mir ganz sicher, der Gemeinderat macht da mit.
Von deiner Vorgängerin wurden Visionen erwartet, das hat man oft genug gelesen, und zwar vor allem, wie man diese doch sehr komplexe Sammlungsvielfalt auf der einen und die räumliche Opulenz auf der anderen Seite in schlüssiges Konzept verpackt. Da bist du jetzt gerade dran, hast du gesagt. Passiert ist nämlich bisher eigentlich, ja, ich sag mal, gar nichts. Was wird da von dir konkret jetzt aktuell erwartet? Gibt es von der Seite auch von der Stadt Ideen, die an dich herangetragen wurden, an denen du jetzt weiterarbeiten musst? Oder hast du eigentlich da im aktuell freie Hand?
Also es gibt natürlich Erwartungen und Wünsche, die von verschiedenen Seiten auf kommunaler Ebene an mich herangetragen worden sind. Ein großer Wunsch, und den kann ich nur auch unterstreichen oder unterschreiben, ist, dass man einfach den Löwenmenschen anders präsentiert. Die Archäologie ist auch seit vielen, vielen, vielen Jahren unverändert in ihrer Präsentation und Darstellung und sicher Überarbeitungswert. Und wenn wir jetzt dann auch in 6 Wochen das Welterbe bekommen mit dem Löwenmensch und den Fundstätten, dann gibt das einen ganz anderen touristischen Anziehungspunkt und dann muss dieser Löwenmensch wirklich ganz anders präsentiert werden. Man denke immer nur an die Nofretete, die hat auch einen Raum für sich alleine und auch das täte dem Löwenmenschen und seiner Wertigkeit einfach seinem Wert gut.
Das heißt, da arbeitet es auch. Du sagst ja immer, wenn es dann so ist mit diesem Weltkulturerbe, wie dicht seid ihr denn dran? Gibt's da?
Naja, das wird halt entschieden von der entsprechenden UNESCO-Gremium in Krakau jetzt dann Mitte Juli.
Ja, aber so, man und der hört Antrag keine ist Vögelchen dann, pfeifen, die irgendwas sagen.
Die können immer Ja oder Nein sagen.
Ne? Das ist Teufel aber auch.
Ne? Ja, also still und heimlich gehen wir Beteiligte natürlich so alle davon aus, dass wir es bekommen. Ne? Okay. Und das wäre sensationell, weil es einfach dann einen touristischen Anziehungspunkt nochmal mehr gibt und auch einen Marketing-Schub, weil ganz wichtig für dieses Museum ist das Marketing.
Ja, dann wäre es dann in dem Moment natürlich höchste Eisenbahn, nochmal über die Ebene der Archäologie drüber zu gehen und das Ganze dann entsprechend zu präsentieren. Ne? Ja, wir sind gespannt, was du so in den nächsten Jahren für uns bereithältst. Vielleicht haben wir ja in ein paar Jahren dann wieder mal Zeit und Lust, uns zusammenzusetzen. Aktuell sollen aus der Ausstellung laufen, bis in den frühen Herbst, habe ich gelesen. Kannst du schon einen Ausblick auf den kommenden Zeitraum gehen, ganz kurz? Hast du schon Ideen, was
ja,
passieren wird?
Ja, also da mir ja ganz wichtig ist, mit Sammlern auch zu arbeiten. Das Ulmer Museum ist ja per se ein Sammlermuseum. Es ist eine bürgerschaftliche Gründung. Wir werden immer wieder Sammler und ihre Teile aus den Sammlungen zeigen, wie zum Beispiel zum 100. Geburtstag von Kurt Deschler wird es eine Ausstellung geben dann. Das ist vielleicht jetzt für jüngere Leute nicht ganz so sexy wie eine Ausstellung zur Computerspielgrafik. Da werden wir auch eine Ausstellung machen, ab Januar.
Cool.
Und zwar zum ganz besonderen Aspekt, nämlich die Rolle des Schattens im Computerspiel. Auch mit Bezug zur Kunstgeschichte. Oder wir machen eine Ausstellung zur digitalen Skulptur, was auch immer das ist. Das wird alles sehr spannend. Also wir versuchen wirklich breites Programm zu fahren und unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen.
Also weißt du was, Stefanie, ich würde einfach sagen, wir werden uns in ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr hier wieder treffen und dann darfst du mir von deinen nächsten spannenden Ausstellung erzählen, weil jetzt hast du mich schon richtig neugierig gemacht. Aber mit diesen Sätzen sind wir dann auch jetzt am Ende. Es war einmal mehr eine große Freude, mit dir zu plaudern und vor allem eine sehr spannende Stunde. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke und ich freue mich auf das nächste Gespräch.
Genau, und toi, toi, toi bei den kommenden Arbeiten. Das war die Plattform auf Radio Free FM. Am Mikrofon Rainer Markus Walter und mir gegenüber die bezaubernde Stefanie Date. Tschüss.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.